Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und wir bleiben noch bei den großen Berliner Kulturinstitutionen und bleiben auch bei Restitutionsfragen. Jetzt geht es uns nämlich um Kostbarkeiten mit einer sehr wechselvollen Geschichte und der Frage, wem gehören sie? Der sogenannte Welfenschatz. Er heißt deswegen so, weil er mal den Welfen gehörte. Das ist eine in Jahrhunderten zusammengetragene Sammlung von Dutzenden kostbaren Reliquien. Die wertvollsten Teile davon sind in Besitz der staatlichen Museen in Berlin. Eine Sammlung, die übrigens überwiegend zusammengeblieben ist über die Jahrhunderte und weder Revolutionswirren noch diversen Säkularisierungen zum Opfer fiel. Sie wurden, diese Schätze, im Juni 1935 von jüdischen Kunsthändlern an die Museen in Berlin verkauft. Und dieses Datum wirft natürlich Fragen auf. Juni 35. Die Erben der Händler wollen den Schatz jedenfalls zurückhaben. Sie sagen, das war ein Zwangsverkauf zum Nachteil der jüdischen Verkäufer. Der Welfenschatz muss restituiert werden. Die staatlichen Museen sagen, nein, das ging korrekt zu. Der Schatz bleibt bei uns, er bleibt in Berlin. Das geht nun schon seit 12 Jahren so. Und heute nun hat der Supreme Court in den USA angekündigt, eine Grundsatzentscheidung treffen zu wollen, ob dieser Streit vor einem amerikanischen Gericht ausgetragen werden kann oder nicht. Unser Kritiker Nikolaus Bernau, warum ist diese Entscheidung von heute so wichtig?
Sie ist vor allem deswegen wichtig, weil der Supreme Court überhaupt diese Entscheidung angenommen hat. Das heißt, er will sich jetzt damit beschäftigen, ob ein amerikanisches Gericht über eine Klage von Amerikanern gegen einen anderen Staat zurecht sitzen kann. Das ist eine ziemlich wichtige Angelegenheit, weil es eigentlich seit spätestens dem Westfälischen Frieden eine Art Grundsatzvereinbarung international in der westlichen Welt zumindest gibt, dass Individuen nicht gegen Staaten klagen können, es sei denn, diese Staaten sind selbst nicht willens oder in der Lage, eine bestimmte Rechtsfrage zu behandeln. Aus der Perspektive der Kläger in Amerika ist das der Fall. Und dass der Supreme Court jetzt, nachdem zwei Instanzen vorher schon anders entschieden haben, diese Frage überhaupt zur Behandlung annimmt und eben jetzt entscheiden will, darf denn überhaupt verhandelt werden, das ist schon eine ziemlich wichtige Angelegenheit und wird übrigens aus der Stiftung Preußischer Kulturbesitz als ausgesprochener Gewinn betrachtet.
Aber wenn sich jetzt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz schon ein bisschen freut über diese Entscheidung, das las man ja auch aus der heutigen Pressemitteilung heraus, das heißt ja noch lange nicht, dass der Supreme Court im Sinne der Berliner Stiftung entscheidet. Er könnte ja auch sagen, ja, es kann vor amerikanischen Gerichten entschieden werden und dann könnte der Welfenschatz irgendwann in Amerika landen, oder?
Das wäre durchaus möglich. Auch dort ist die Frage, ist denn der Welfenschatz in seinem Verkauf von 1935 überhaupt eine Frage der Raubkunst gewesen oder ist es ein kommerziell gescheitertes Geschäft der Verkäufer gewesen? Diese Frage kann auch vor einem amerikanischen Gericht entschieden werden, dass man sagt, ja, das ist halt Kapitalismus, das ist ein gescheitertes Geschäft. Oder amerikanische Gerichte können auch entscheiden, selbstverständlich zu sagen, das ist ein Teil von Raubkunst. Und dann kommt die nächste Ebene, ja, wird denn so etwas überhaupt ausgeliefert? Weil der Welfenschatz vollständig auf der Liste des nationalen Kulturerbes steht in Deutschland. Und damit ist eine Herausgabe aus der Bundesrepublik Deutschland eigentlich ausgeschlossen.
Falls ein amerikanisches Gericht also gegen die Stiftung Preußischer Kulturbesitz entscheiden sollte und feststellen sollte, das war Raubkunst, dann hätten wir einen mittleren diplomatischen Konflikt am Horizont?
Dann wird es zumindest sehr spannend, sagen wir es mal so. Also die Sache ist zweifellos die, das betrifft ja dann nicht nur diesen Fall, sondern das betrifft ganz viele andere Fälle, bei denen eben in den 30er und 40er Jahren im Rahmen des internationalen Kunsthandels Objekte gehandelt wurden, schlichtweg. Davon sind keineswegs alle als Raubkunst bis heute anerkannt worden oder gelten auch gar nicht als Raubkunst. Und wenn jetzt bei einem Fall wie dem Welfenschatz, bei dem die Historiker, nicht die Juristen wohlgemerkt, aber die Historiker sich ziemlich einig sind, dass es einfach ein gescheitertes kapitalistisches Geschäft gewesen ist und dass die Verkäufer verkaufen mussten, weil sie vorher schlecht investiert hatten. Wenn solch ein Fall eben ebenfalls unter Raubkunst gerechnet wird, dann wird die ganze Frage zweifellos neu bewertet werden müssen.
Ist denn der Fall wirklich, wirklich so klar? Also wenn man jetzt mal das einfach von außen betrachtet, ein Verkauf im Jahr 1935 durch jüdische Kunsthändler an den preußischen Staat, kann das überhaupt korrekt abgelaufen sein?
Das kann durchaus noch korrekt abgelaufen sein. Der Verkauf dieses großen Schatzes fand 1929 statt an dieses Kunsthändlerkonsortium. Da war noch keinerlei Spur von in irgendeiner Form antisemitischer Diskriminierung durch Gesetze. Dieses Kunsthändlerkonsortium hat versucht, 1930 mit einer ungeheuer aufwendigen und übrigens auch sehr berühmten Ausstellungstour durch die USA einen wesentlichen Teil dieses Schatzes zu verkaufen. Es ist ihnen nicht gelungen. Sie haben zwar viele Objekte verkaufen können, nämlich 40 Stück, aber diese 40 Stück waren vor allem die kleineren Objekte und weniger belangreiche. Einfach deswegen, weil die Weltwirtschaftskrise den gesamten Kunstmarkt in Nordamerika und in Europa zum Zusammenbruch gebracht hat. Und nicht zu vergessen, dabei ist, dass mittelalterliche Objekte auf dem Kunstmarkt so und so nicht so wahnsinnig hoch bewertet wurden. Das heißt, sie haben schon in Amerika viel, viel weniger eingeworben oder einnehmen können, als sie geglaubt haben. Und das setzte sich dann eben fort. Selbstverständlich, es gab ab 1933 die Diskriminierung in Deutschland und es gab eine antisemitische Verfolgung. Der Welfenschatz befand sich aber in Amsterdam. Der befand sich gar nicht in Deutschland. Das heißt, aus der Perspektive heraus gab es eben keinen Druck, weil die Kunsthändler hatten den Zugriff auf die Objekte. Sie haben sie verkauft an den preußischen Staat, dessen damaliger Staatschef Hermann Göring war. Sie haben ihn verkauft an den preußischen Staat und der preußische Staat hat einen wesentlichen Teil der Objekte bezahlt mit anderen Kunstobjekten aus dem Bestand der staatlichen Museen. Diese Objekte wurden übergeben und konnten auch vermarktet werden. Das heißt, die Kunsthändler hatten auch Zugriff auf den Erlös und auf das Geld. Und das sind eigentlich die entscheidenden Kriterien für die Frage, ist es Raubkunst oder nicht? Konnten die Leute einen angemessenen Preis erwerben? Das hängt vom Marktgeschehen ab. Konnten die Leute über ihr Vermögen verfügen? Das ist in diesem Falle garantiert so. Und sie konnten eigentlich nicht gedrückt werden im Preis, weil die Objekte sich ja gar nicht in Deutschland befanden.
Nikolaus Bernau über den Welfenschatz und die Frage, ob ein amerikanisches Gericht darüber urteilen kann, darüber wiederum entscheidet demnächst der Supreme Court höchstpersönlich.